NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
26. September 1991. Der Beginn des Forschungsexperiments Biosphäre 2 in Arizona.
Die Welt im Jahr, sagen wir, 2100.
Wie eine Seifenblase,
erklärt der Architekt,
umschließt die Kapsel die Stadt. Von innen gesehen wirkt ihre Hülle dünn und durchsichtig. Und sie ist atemberaubend schön.
Gerade hat er nach 10 Jahren Bauzeit eine neue Stadt im globalen Netz der Kapselstädte vollendet. Der Architekt ist ihr oberster Baumeister. Jede dieser Städte ist ein in sich geschlossener Kreislauf. Eine gigantische Kuppel schließt sie von ihrer Umgebung hermetisch ab. Weder brütende Hitze noch Sturzregen, weder Luftverschmutzung noch die riesigen Löcher in der Ozonschicht können einer solchen Stadt und ihren Bürgern etwas anhaben. Eine perfekte eigene Welt.
In seinem Buch Klimakapseln entwirft der Berliner Architekt Friedrich von Borries vor dem Hintergrund des Klimawandels eine Welt der Zukunft. Eine Zukunft allerdings mit Vorbild in der Vergangenheit.
Natürlich ist die Biosphere 2 schon Inspiration gewesen für mein Buch Klimakapseln, weil es ja auch zeigt, dass solche Kapseln tatsächlich gebaut werden wollen von bestimmten Menschen.
Biosphere 2 oder Biosphäre 2, so nennt sich jene künstliche Kapselwelt in der Wüste Arizonas, in die schon 1991 Menschen einziehen. Ein Miniaturnachbau von Biosphäre 1, unserer Erde. Mit allen wichtigen Klimazonen und unter Glaskuppeln vollständig von der Außenwelt abgeschirmt. Zunächst aber wieder zurück in die Zukunft.
Vom höchsten Punkt der Kuppel überblickt der Architekt seine Stadt, die sich aus vielen kleinen Einheiten zusammensetzt. Wohnkapseln, Businesskapseln, Shoppingkapseln, Entertainmentkapseln und Zonen urbaner Landwirtschaft. Dazu ein unterirdisches Transportsystem.
Die Autos habe ich als erstes abgeschafft. So ist die ganze Stadt klimaneutral. Von der Außenwelt benötigen wir nur mehr Wasser, die Energie der Sonne und den vorbeiströmenden Wind.
Die Kapselstädte der Welt sind Franchise-Unternehmen, die ihren Bewohnern ein perfektes Produkt verkaufen. Saubere Umwelt mit guter Luft, ökologischem Essen und einer gefestigten Sozialstruktur.
Ganz ähnliche Ansätze hat Biosphäre 2 schon vor 20 Jahren umgesetzt, wenn auch nur in kleinem Maßstab, für 8 sogenannte Bionauten. Allerdings, auch in den gigantischen Kapselstädten der Zukunft wird man sich abkapseln müssen. Für alle reicht der Platz drinnen bei weitem nicht.
Noch ist eine eigene Wohnzelle in der Kapselstadt nur für Menschen erschwinglich, die sich bereits einen gewissen Wohlstand erarbeitet haben.
Räumt der Architekt ein?
Aber bald soll sich das ändern. Dann wird es hier auch günstigeren Wohnraum geben.
Doch vorerst müssen viele noch draußen leben. Dort, wo die Luft nicht gereinigt, das Wasser nicht gefiltert wird. Manche vegetieren in informellen Lagern vor den Kapselstädten. Bedingungen, unter denen man nur schwer überleben kann.
Draußen vor der Stadt gibt es illegale Lager. Da sind viele Flüchtlinge aus unbewohnbaren Gebieten. Aber so leid sie uns tun, wir können sie nicht reinlassen. Wer ihnen hilft, sie versteckt, verpflegt oder gar einstellt, macht sich strafbar. Unser vorbildliches Öko- und Recycling-System funktioniert eben erstmal nur mit einer begrenzten Anzahl Menschen.
Der Architekt in dem Buch Klimakapseln ist jemand, wie sich das für einen ordentlichen Architekten auch gehört, der an die technische Realisierbarkeit und das große Projekt der Moderne ungebrochen glaubt.
Das tun auch die Macher der Biosphäre 2 in den 80er Jahren. Der Systemökologe John Allen und der texanische Ölmilliardär Edward Bass setzen mit ihrer Firma Space Biosphere Ventures einen 13 Hektar großen Glaskomplex in die Sonora-Wüste, der auch heute noch futuristisch wirkt. Die Frage, was kostet die Welt, beantwortet Bass mit $200 Millionen. Uwe Rascher, Biologe vom Forschungszentrum Jülich, hat dort später, von 2001 bis 2004, gearbeitet.
Als ich das Gelände das erste Mal gesehen habe, war es ein sehr skurriler Eindruck. Sie müssen sich vorstellen, in der Wüste, in Arizona, heiß, trocken. Und dann ist dort ein großes Glashaus, was in der Wüste einen tropischen Regenwald, so ein kleines Küstensystem nachgebildet hat. Und das Ganze mit künstlichen Steinen, die fast schon ein bisschen an Disneyland erinnert haben.
Doch Biosphäre 2 ist ernst gemeint. Das Projekt soll etwa klären, ob Menschen sich in einer Station auf dem Mars dauerhaft selbst versorgen könnten. Heute vor 20 Jahren schließen 8 Wissenschaftler, je 4 Frauen und 4 Männer, als erste Bionauten der Welt die Tür hinter sich. Das Medieninteresse ist riesig. Zwei Jahre wollen sie sich, bis auf Sonnenlicht und Stromzufuhr, komplett von der Außenwelt abschotten. Jane Poynter ist eine von ihnen.
Biosphere was designed to do two things. Biosphäre
sollte zweierlei sein. Erstens ein Prototyp für eine Weltraumstation auf dem Mars zum Beispiel. Und zweitens eine Art Reagenzglas für das Leben. Also, dass wir Leben in einem geschlossenen System beobachten können, um die Erde besser zu verstehen.
Auf 2,5 Fußballfeldern ist Biosphäre 2 eine Art Best-of der Erde. 3800 Tier- und Pflanzenarten, ein Stück Regenwald mit Wasserfall, ein kleiner Ozean samt Korallenriff, Wüste, Savanne, Mangrovensumpf. Dazu Landwirtschaftszone und Wohnbereich. Die spirituell beeinflussten Macher sehen die Natur als Gaia, sprich einen großen Organismus. Doch zugleich dominiert mit 29 Klimaanlagen und 150 Pumpen die Technosphäre. Eine Natur mit Bedienungsanleitung, etwa dem Rainforest Operating Manual. Bernd Zabel, Ingenieur aus Bayern und selbst Insasse von Biosphäre 2.
Mit dem Regen muss einer sozusagen Gott spielen und sagen, der Regenwald schaut ein bisschen trocken aus, jetzt geben wir ihm ein bisschen mehr Regen. Das wird also häufig mit den Biomanagers, wie wir die nennen, besprochen. Und die sagen am Anfang der Woche, der Regen, Schedule, und dann geben sie den uns, den machen wir dann im Computer und dann wird es von dort automatisch geregnet.
Aber Gott spielen erweist sich als schwierig, wenn man nicht Gott ist. Bald stellt sich heraus, dass sich die Planer verrechnet haben. Eine zu große Artenvielfalt ist viel zu eng beieinander. Die Ökosysteme geraten aus dem Gleichgewicht. Ameisen und Kakerlaken vermehren sich explosionsartig. Andere Insekten sterben aus. Die Schlingpflanze Morning Glory überwuchert die Klimazone. Und die Landwirtschaftsfläche erweist sich als zu klein.
Wir waren immer hungrig. Wenn ich vom Essen aufgestanden bin, war ich hungrig. Das Schwierigste dabei ist, wenn man so hungrig ist, muss man seine Energie einteilen. Um 4 Uhr nachmittags musste ich noch ein ganzes Feld ernten oder im Regenwald arbeiten. Aber ich hatte keine Energie mehr. Das war wirklich das Schwierigste beim Hungrigsein.
Wir haben häufig über das Essen geredet, über die ganzen Sachen, die wir nicht hatten, wie Steak, Hamburgers oder Sauerkraut. Und eines Nachts haben wir uns dann wirklich ernsthaft diskutiert hier, wie lange es dauern würde, den Tisch aufzuessen, falls er aus Schokolade wäre.
Neben Hungerfantasien haben die Bionauten bald auch orangefarbene Hände. Nur Süßkartoffeln mit ihrem hohen Beta-Carotin-Gehalt gedeihen gut. Mit der Arbeit kommen sie kaum noch nach. Das Unkraut wuchert schneller, als sie jäten können. Dann werden die Umweltbedingungen merklich schlechter. Der CO2-Anteil in der Atemluft steigt, der Sauerstoff dagegen sinkt von 21% auf 14%. Und die Atmosphäre ist auch sonst zunehmend vergiftet.
Wir zerbrachen in zwei Fraktionen, zwei Männer und zwei Frauen auf jeder Seite. Das ist wohl etwas, was oft in Gruppen in abgeschlossener Umgebung passiert. Aber trotzdem ist es sehr ungemütlich. Und es bricht einem das Herz, wenn Freunde plötzlich auf der anderen Seite stehen. Zwei davon waren meine besten Freunde, als ich in die Biosphäre reinging.
Wenn ich mir vorstelle, dass ich mit chronischen Kopfschmerzen unter miesen Umweltbedingungen eingesperrt ganz massiv hart arbeite, wo ich mich nicht irgendwann mal wenigstens halbwegs satt essen kann. Für mich ist es kein Wunder, dass man dann auch wirklich irgendwann ein persönliches Problem mit seinem Zimmernachbarn bekommt.
Und während drinnen die Bionauten kaum noch miteinander reden, versucht draußen Manager John Allen, die wachsenden Probleme vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Vergebens. Das Projekt gerät bei Wissenschaftlern und Presse ins Kreuzfeuer der Kritik. Investigative Journalisten finden heraus, dass die Macher den Synergisten, einer nach rechts abgedrifteten Ex-Hippie-Gruppe, nahestehen sollen. Biochemiker David Stumpf.
Ihre Einstellung kommt dem nahe, was ich New Age Science nenne. So nach dem Stil, wir haben eine Idee, die Spaß machen könnte, die gut im Trend liegt, die interessant ist. Nur wissenschaftlich ist es eben wertlos. Ein Schwachpunkt der Biosphäre 2 ist, dass sie die Spielregeln selbst festlegen. Und ich vermute, dass sie die Regeln über die gesamten 2 Jahre so anpassen werden, dass die Bionauten nicht aussteigen müssen.
Tatsächlich, als nach 16 Monaten der Sauerstoffanteil in der Biosphäre auf Werte sinkt, die sonst nur auf 5800 Metern Höhe herrschen, wird frische Luft von außen zugeführt. Eigentlich ist das Experiment damit nach den selbstgegebenen Regeln gescheitert. Aufgeben aber wollen die Bionauten nicht. Sie beginnen, nach den Ursachen zu suchen.
Rückblickend hat man damals durchaus einiges auch wissenschaftlich gelernt aus dem Scheitern heraus. Dass der CO2-Gehalt so stark angestiegen ist und der Sauerstoffgehalt so stark abgefallen ist, lag daran, dass man damals den Effekt der Bodenatmung massiv unterschätzt hatte. Die damaligen Leute hatten sehr, sehr nährstoffreichen Boden eingebracht. Alle Mikroorganismen, die kleinen Bakterien im Boden haben unheimlich stark geatmet, was dazu geführt hat, dass der CO2-Gehalt stark angestiegen ist.
Damals allerdings erwartet die Bionauten nur Hohn und Spott, als sie nach 2 Jahren blass und abgemagert ihren Mikrokosmos verlassen. Als auch eine zweite Mission wenig später mit ähnlichen Problemen kämpft, setzt Geldgeber Baas den Manager Allen auf die Straße und erklärt die Menschenversuche für beendet. Die berühmte Biosphäre 2 ist fortan Touristenattraktion. Und das Scheitern wird zum neuen Aufbruch. Die renommierte Columbia University übernimmt die Anlage, arbeitet die Fehler der Bionautenzeit wissenschaftlich auf und beginnt seriöse Studien zum wichtigsten Umweltthema, dem Klimawandel. Denn wenn man die einzelnen Klimazonen voneinander trennt, ist das Gelände dafür bestens geeignet. Klimaforscher Uwe Rasche.
Das ist einzigartig. Sie können in ein naturnahes, komplexes Ökosystem experimentell eingreifen. Dass wir wirklich in einem großen tropischen Ökosystem eine Trockenperiode mal simulieren konnten. Das kriegen sie in der Natur überhaupt nicht hin. Wir haben auf jeden Fall neue Erkenntnisse gewonnen, wie Ökosysteme auf Klimaveränderung reagieren.
Allerdings, mit Stromkosten von $150.000 im Monat zur Kühlung, ist Biosphäre 2 eine extrem teure Forschungseinrichtung. 2004 steigt Columbia deshalb aus. Seit 2011 ist die Anlage nun im Besitz der University of Arizona, die sie unter dem Motto Thinking Big to Solve Big Problems wieder zur führenden Klimaforschungseinrichtung machen will. Eines ist dabei inzwischen längst klar.
Also es steht völlig außer Frage, dass wir durch das Verbrennen von unseren fossilen Kernbrennstoffen die atmosphärische CO2-Konzentration massiv erhöhen. In der wissenschaftlichen Gemeinschaft gibt es keinen Zweifel mehr, dass der weltweite Klimawandel stattfindet.
Aber was folgt daraus? Welcher Temperaturanstieg wäre noch vertretbar?
Ich denke, dieses 2-Grad-Ziel ist ein sehr intelligentes Ziel, was sowohl politisch als auch wissenschaftlich Sinn macht und durchsetzbar ist, wenn der politische Wille dafür da ist.
Genau das allerdings scheint nach dem weitgehenden Scheitern des Gipfels von Kopenhagen fraglich. 2010 hat der weltweite CO2-Ausstoß einen neuen Rekord erreicht. So könnte Biosphäre 2 ein Symbol sein für den Scheideweg, an dem die Menschheit steht. Versucht man noch, das 2-Grad-Ziel zu erreichen? Oder konzentriert man, wie dies die University of Arizona bereits andeutet, die Forschung auf die Adaption? Also wie wir uns vor dem nicht mehr zu verhindernden Klimawandel schützen. Friedrich von Borries.
Die spannende Frage ist ja, wofür steht so ein Projekt auch symbolisch? Und ich glaube, in so einer politischen Dimension gesehen steht Biosphere 2 halt für diese Tendenz der Abkapselung und die Strategie, sich bessere Innenräume zu schaffen. Politisch, vielleicht auch klimatisch abgekapselt kontrollierte gigantische Innenräume für die Besserverdienenden dieser Welt ist eine leider nicht so unrealistische Zukunftsperspektive für die nächsten 50 bis 100 Jahre.
Die Gegner der Kapsel,
so der Architekt,
kritisieren dieses System der Abschottung, halten es für ungerecht und unmenschlich. Aber so ist Architektur nun mal. Architektur hat immer die Absicht, sich vom Klima unabhängig zu machen. Schutz vor Kälte, Hitze, Regen und vor Feinden. Insofern ist eine Klimakapsel der Ursprung der Zivilisation. Früher hatten die Städte Mauern, um sich zu schützen. Heute sind wir architektonisch und technisch halt ein Stück weiter.
Sollte sich der Klimawandel nicht auf 2 Grad begrenzen lassen, rechnen viele mit 250 Millionen Klimaflüchtlingen weltweit bis zum Jahr 2100. Ob eine solch abgeschottete Klimakapselwelt mit ihrer Mischung aus Hightech und Barbarei dann technisch und politisch machbar sein wird, ist eine Frage. Die andere ist,
ob wir tatsächlich es nicht intelligenter finden, wenn wir gegen den Klimawandel kämpfen, als es darauf ankommen zu lassen, dass die Welt sich in einer radikalen Weise ändert, in vielen Bereichen vielleicht auch weniger lebenswert wird. Und da muss sich halt jeder fragen, ob das wirklich die Welt ist, in der er leben will.
Im Zeitzeichen erinnerte Thomas Pfaff an das Forschungsexperiment Biosphäre 2, das am 26. September 1991 begann. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.